Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Vandalist von Noga Erez, der israelischen Künstlerin der Stunde. Diesen Song hat sich Lukas Geck gewünscht. Lukas, warum haben Sie diesen Song ausgesucht?
Ich habe mir den Song aus verschiedenen Gründen ausgesucht. Erstens ist jetzt am Wochenende das Lollapalooza-Festival in Berlin und da wird Noga Erez auch vor Ort sein und auftreten. Zum anderen bin ich schon seit mehreren Jahren Fan von Noga Erez. Ein anderer Grund ist, dass Noga Erez selber nach dem 7. Oktober 2023, also nach dem Massaker der Hamas, selber sehr stark von Kulturboykotten betroffen war. Sie wurde ausgeladen. Und insofern finde ich, es ist eine gute Gelegenheit, nochmal Noga Erez zu hören.
Das ist eine gute Überleitung, denn Lukas ist nicht nur hier, um seinen Musikwunsch durchzusetzen, sondern weil er zusammen mit Maria Kanitz das Buch Lauter Hass geschrieben hat. Und ich möchte mit ihm über dieses Phänomen sprechen, über den Sie in dem Buch geschrieben haben, Antisemitismus im Pop. Antisemitismus gibt's ja praktisch in allen Bereichen, jetzt neuerdings auch im Fußball. Im Internet kursieren gerade die kuriosesten Theorien über zionistische Schiedsrichter oder dass FIFA von den Juden gekauft wurde und über die angebliche jüdische Abstammung von Lionel Messi sogar. Noch können wir darüber lachen. Antisemitismus in anderen Bereichen hat aber oft sehr krass Formen schon angenommen. Warum ist der Antisemitismus in der Popkultur ausgerechnet so gefährlich?
Ja, damit setzen wir uns in unserem Buch sehr intensiv auseinander und schauen uns vor allem an, wie der Antisemitismus nach dem 7. Oktober eine sehr starke Verbreitung erfahren hat in der Popmusik. Gleichzeitig muss man aber auch betonen, dass Antisemitismus in der Popmusik und allgemein der Musik erstmal nichts Neues ist. Also das hat es auch vor dem 7. Oktober schon gegeben. Beispielsweise Xavier Naidoo, der über viele Jahre lang antisemitische Ressentiments verbreitet hat, sowohl in seinem Engagement auf der Bühne, bei Reichsbürger-Demonstrationen, auf Social Media, aber auch in Songs. Wir erleben aber nach dem 7. Oktober einen sehr, sehr starken Anstieg, beispielsweise von Kulturboykotten. Ganz konkretes Beispiel letztes Jahr 2025, Lahav Shani, israelischer Dirigent, der von einem Festival in Belgien ausgeladen wurde, weil er in Verbindung zum Israel Philharmonic Orchestra steht, beziehungsweise aus Sicht der Festivalleitung sich nicht ausreichend genug gegen den Krieg in Gaza beziehungsweise die israelische Regierung positioniert hat. Es gibt aber viele weitere Beispiele mehr. Es gibt mittlerweile ganze Initiativen, die dazu aufrufen, beispielsweise Geoblocking zu betreiben, Musik gezielt von Streaming-Plattformen zu entfernen in Israel, damit Israelis keinen Zugang mehr zu dieser Musik haben. Beispiele sind sind Lorde, weltbekannte Musikerin, Massive Attack, Björk, aber es sind noch viele weitere dabei. Wir erleben auch einen sehr, sehr starken Positionierungsdruck, einen Bekenntniszwang, der sehr starke autoritäre Züge auch angenommen hat nach dem 7. Oktober, sich in einer Art und Weise zu positionieren, die nicht mehr both sides, also beide Seiten betrachtet, sondern es geht da um sehr, sehr starke Positionierung gegen Israel. Es geht um Dämonisierung gegen Israel und das agiert sich ganz häufig eben gegen Künstlerinnen und Künstler aus.
Das ist ein wichtiger Punkt, mit dem man auch immer wieder konfrontiert wird, wenn man über Antisemitismus spricht, dass dann die Leute sagen, aber es ist doch kein Antisemitismus, israelische Politik zu kritisieren und Distanz von der Politik zu fordern. Wir kennen das auch von Russland-Ukraine-Krieg, dass russische Künstler auch boykottiert wurden, die zumindest eine Nähe zum Putin aufweisen. Was ist im Fall von Israel anders und wo ist die Grenze zum Antisemitismus für dich?
Also das ist ja auch ein großes Thema, nicht nur jetzt seit 3 Jahren, sondern auch schon davor, wo ist die Grenze zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus. Man muss es sehr, sehr genau anschauen. Wenn man die Proteste in Israel beispielsweise sich ansieht in den letzten Jahren, da gibt es eine sehr, sehr breite zivilgesellschaftliche Initiative, die immer auch die israelische Regierung sehr stark kritisiert. Es gibt viele, die das tun und das ist auch wichtig. Das ist essentiell. In einer Demokratie muss die Regierung verantwortlich gemacht werden. Sie muss kritisiert werden. Aber sie schwingt über in Antisemitismus, wenn Israel beispielsweise dämonisiert wird. Und jetzt gerade in dem Konflikt mit Gaza, beziehungsweise im Gazakrieg, wird sich häufig einer Sprache bedient, die NS-Vergleiche zieht, Shoah-Relativierung. Dann, wenn es zum Thema Existenzrecht geht, da ist dann auch eine Grenze überschritten. Das äußert sich beispielsweise in Äußerungen wie From the River to the Sea, diese Parole wird sehr oft in Demonstrationen benutzt, aber auch in Protestsongs nach dem 7. Oktober. Beispielsweise Macklemore hat diese Parole in einem seiner 3 Protestsongs verwendet. Und da geht es letztlich ja indirekt um eine Infragestellung der Existenz Israels. Und da ist dann auch ebenfalls ganz klar die Grenze zwischen Israelkritik und Antisemitismus überschritten.
Macklemore ist ein amerikanischer Popstar, US-amerikanischer.
Ganz genau.
Ja, ich habe gemerkt, dass ich als jüdische Person in den letzten Jahren auch viel seltener auf Konzerte gehe, weil da so ein Stop-Genocide-Ruf auf von der Bühne fast so sicher kommt wie das Amen in der Kirche. Während viele das wahrscheinlich als Zeichen der Solidarität erleben, fühle ich mich dann als Judin plötzlich wie die Einzige im Raum, die gerade nicht mitgemeint ist. Und ich frage mich, warum ist dieser Antisemitismus in der Popkultur plötzlich so anschlussfähig geworden? Warum rufen dann auch die Leute aus dem Publikum zurück und sind so begeistert?
Ja, also da muss man erstmal vorweg schicken, was wir auch in dem Buch Lauter Hass sehr, sehr deutlich auch versuchen zu untermalen, ist, wie wichtig es ist, sich erstmal auch die Verbindung zwischen Antisemitismus und Musik anzuschauen, ne? Weil Musik ist immer verbunden mit Emotionen, mit Identität und gerade auch auf Konzerten geht es natürlich auch um kollektive Emotionen, es geht um ein Gemeinschaftsgefühl und wenn dann von der Bühne, sei es durch Texte oder durch Parolen zwischen einzelnen Songs, ja, israelfeindliche, antisemitische Aussagen getroffen werden, dann macht das ja nochmal was ganz anderes mit der Menge, auch mit dem Individuum. Da kann man vielleicht dann noch nicht so einfach abstrahieren oder sich zurückziehen. Und insofern ist es erstmal wichtig, sich diese wirkmächtige, sehr, sehr wirkmächtige Verbindung anzuschauen. Wir betrachten Antisemitismus, beziehungsweise Musik als idealen Träger von Antisemitismus. Ja, auf Konzerten ist es natürlich auch so, dass viele Jüdinnen und Juden in den letzten Jahren auch ein Gefühl der Unsicherheit verspüren und auch gar nicht mehr auf bestimmte Konzerte gehen, weil sie eben Angst haben, dass eben gewisse Parolen gerufen werden und sich auch eine Stimmung aufheizt und so weiter, die auch bedrohlich sein kann. Und da gab es zum Beispiel 2024 hat die irische Band Kneecap auf einem Konzert die Hezbollah-Flagge gehisst, wo man dann auch sich fragen muss, okay, worum geht's hier eigentlich noch? Ist es Solidarität? Geht's hier um Menschenrechte? Geht's um einen Humanismus? Oder geht's nicht vielmehr darum, Terror zu verharmlosen? Aber genau das ist es eben, was man sich ganz genau anschauen muss. Was macht das mit jüdischen Menschen auf Konzerten, aber auch Musik, die teilweise auch antisemitischer wird? Und da gibt's auch andere Beispiele außerhalb dieses Kontextes. Kollege beispielsweise, der 2018 mit einer Shoah-relativierenden Textzeile zusammen mit Farid Bang aufgefallen ist. Der hat dieses Jahr ein neues Album veröffentlicht, in dem auch Verschwörungsnarrative bedient werden. Und das hat natürlich Auswirkungen auf Jüdinnen und Juden weltweit.
Was für Auswirkungen hat es denn auf die Künstler und ihre Beliebtheit? Zum Beispiel diese irische Band Kneecap kannte ich vorher noch nicht, einige andere Künstler auch. Und haben sie dadurch mehr Zulauf, mehr Likes, mehr Publikum?
Ja, das muss man sich auch im Einzelnen anschauen. Bei Kneecap kann ich das nicht beurteilen. Andererseits, was man beurteilen kann, sie büßen nicht an Beliebtheit ein. Ja, also Macklemore zum Beispiel, der wird weiterhin gebucht. Der war erst letztes Jahr auf dem Deichbrand-Festival hier in Deutschland. Zuvor hat es eine riesengroße Debatte gegeben. Ja, muss man Macklemore nicht ausladen, weil er sich eben seit dem 7. Oktober auch sehr stark israelfeindlich geäußert hat in den erwähnten drei Protestsongs, die er veröffentlicht hat, bedient er sich ebenfalls Verschwörungsnarrative und auch Shoah-relativierender Bilder. Aber letztlich durfte er in Deutschland auftreten und das Festival hat dann tatsächlich zwei Workshops gebucht bei der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Aber das passiert noch viel zu wenig, ja. Also wenn man sich die Festivals anguckt, dass ganz oft einfach sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt wird vorher. Das ist dann eine perfekte Gelegenheit für diese Musiker, sich eben auch als Opfer zu inszenieren. Ja, um das zusammenzufassen, es gibt keine Nachteile.
Wie schwer ist das für israelische oder jüdische Artists geworden, Touren zu organisieren, überhaupt Räume zu finden, Tickets zu verkaufen und Veranstaltungen ohne Zwischenrufe durchzuführen? Wir haben jetzt von Noga Erez gesprochen. Sie wird ja schon gecancelt. Wie ist das bei kleineren Künstlern?
Ja, das ist ähnlich. Also es ist zu beobachten, nicht nur in Deutschland bei jüdischen Künstlerinnen und Künstlern oder aber auch antisemitismuskritischen Künstlerinnen und Künstlern oder Orten, die eben antisemitismuskritisch sind oder Allies sind. Ich denke da beispielsweise an die Clubs About Blank in Berlin. Das Coney Island in Leipzig, die immer wieder auch angefeindet werden, die bedroht werden, sei es von der Boykottkampagne BDS oder auch von anderen Gruppierungen, die Feindmarkierungen erfahren, die unter Druck gesetzt werden, jüdische bzw. israelische Artists aus dem Programm zu nehmen. Wenn man auf die großen Bühnen sozusagen schaut, ist der ESC, also der Eurovision Song Contest, eben auch sehr, sehr stark im Fokus gewesen, seit dem 7. Oktober 2023, aber auch schon davor. Wenn wir beispielsweise an Eden Golan denken, die israelische Kandidatin des ESC 2024, die massiven Drohungen ausgesetzt wurde, Morddrohungen. Es gab einen großen Aufruf, also den ESC zu boykottieren, solange Israel teilnimmt. Eden Golan selber konnte an vielen Events rund um den ESC gar nicht teilnehmen. Also das zeigt auch, was für Ausmaße das angenommen hat. Ja, und da muss man sich auch mal fragen, wird das irgendwie Frieden herbeibringen? Wird das zu mehr Gerechtigkeit führen? Und da ist es fraglich. Ja. Also letztlich haben israelische und jüdische Künstlerinnen und Künstler sehr stark auch mit Silent Boykott eben zu kämpfen. Ja. Und nicht nur niedergebrüllt oder werden bedroht, sondern sie werden teilweise auch einfach gar nicht mehr eingeladen.
Gibt es Lösungsansätze? Gibt es überhaupt Bewusstsein dafür, dass es ein Problem ist?
Im Großen und Ganzen fehlt ein breites Bewusstsein für diese Thematik. Ich würde mir wünschen, dass eben Festivalleitungen, dass Programmjuries, bevor sie Festivals kuratieren, bevor sie Programme zusammenstellen, dass sie sich genau anschauen, okay, wen wollen wir hier eigentlich einladen? Und das passiert noch viel zu wenig, auch in der Musikindustrie, ja, in den Labels, in den Plattenfirmen und so weiter. Wen nehme ich unter Vertrag? Was für Songtexte produziert diese Person? Was macht sie auf Social Media? Wie äußert sie sich auf der Bühne? Man muss auch ganz konkret eben diese Festivals auch ansprechen. Aber da fehlen dann ganz häufig auch einfach die Ressourcen. Ja? Also es gibt Organisationen, die das machen und wir versuchen das auch mit unserem Buch, auch ein Bewusstsein für diese Thematik herzustellen. Aber es ist einfach immer noch viel zu wenig.
Vielen Dank, Lukas Geck, auch für Ihr Buch, das Sie zusammen mit Maria Kanitz geschrieben haben. Lauter Hass, Antisemitismus als popkulturelles Ereignis. Das Buch ist beim Verbrecher Verlag erschienen und kostet 20 Euro.
Dankeschön.